auf die Frage, ob Beten einen Zweck habe, wurden 30 Passanten an der Fußgängerzone gefragt. Von diesen 30 haben 22 gesagt, völlig zwecklos. Ein 18-jähriger Mechaniker, der sich guten Autos auskennt, er sagt, beten? Nee, wozu auch? Spricht das eigentlich nicht aus, was alle Menschen um uns herum denken? Viele Menschen beten heute nicht mehr. Und die meisten begründen ihre Haltung mit dem Argument, es hat ja sowieso keinen Zweck. Und das auch noch zu bekräftigen, fügen sie hinzu, früher habe ich mal gebetet, aber geholfen hat es mir nicht. Und trotzdem gibt es Menschen, die ohne Gebet nicht leben können, noch wollen, denen es aber ein Bedürfnis ist, mit Gott im Gespräch zu bleiben. Denn die behaupten, beten hilft. Und im Alten Testament habe ich ein Ereignis entdeckt, das uns darin auch bestärkt, Gott zu suchen und zu ihm zu beten. Das Ereignis haben wir jetzt gerade gehört. Das Volk Israel war aus der Gefangenschaft Ägyptens ausgezogen und war auf dem Weg in die Wüste zum verheißenen Land. Und es gab so manche, milde ausgedrückt, Unangenehmlichkeiten, die man überwinden musste. Einmal, vorher hatten sie die 10 Plagen in Ägypten miterlebt, von denen ihr Gott sie wunderbar befreite. Und dann war ihnen noch der Pharao mit seinem ganzen Heer nachgejagt, um sich seine billige Arbeitskräfte wiederzuholen. Und vor ihren Augen hat ihr Anführer Mose den Stab Gottes im Schilfsmeer aufgehoben und das Wasser hat sich geteilt. Sie durften vorbeigehen, aber die Ägypter und die ganze ägyptische Armee war dort umgekommen. Noch nicht lange hatten sie diese Strapazen überwunden, da begann das neue Problem. In der Wüste ist es schön warm. In der Wüste braucht man Wasser. Und wenn kein Wasser ist, wer ist daran schuld? Ist ja klar. Gott. Er ist in allem schuld. Gibt man wenigstens ihm die Schuld und fängt man an zu murren, zu schimpfen und sagt damit, welche eine Haltung man dem Schöpfer gegenüber hat. Und wieder war da der Mose, der mit dem Stab Gottes nur einen Felsen berührte und der hat Wasser gespendet. Und da, wo sie gerade etwas zur Ruhe kamen, gibt's das nächste Problem. Kommt eine Raubritterbande, heißen Amalekiter. Und die wollen nichts anderes als das ganze Hab und Gut von Israel. 2 Millionen Volk, reich bis an die Zähne. Ist ja klar, das weckt Begehrlichkeit. Und so überfallen sie das Volk Israel bei Rafidim. Gibt es natürlich mehrere Probleme. Israel hat keine Kriegserfahrung. Israel hat auch keine Waffen. Amalekiter wollen sich an den Hebräern bereichern. Sie wollen ihnen das Geld abnehmen, die sie aus Ägypten mitbekommen haben. Sie hatten auf ihr Vieh abgesehen, Kamele, Rinder, Esel, Ziegen, Schafe. Und sie wollen auch das Volk Gottes zu Sklaven machen, um ihnen die Ehre zu nehmen. Im Grunde genommen ein Eingriff auf den Gott Israels. Was mich bei diesem Raubüberfall der Amalekiter auf Israel so fasziniert, ist nicht die Kriegskunst, wie man einander abschlachtet. Auch nicht die Kunst des taktischen Vorgehens interessiert mich auch nicht. Was mich interessiert, ist die Haltung dieses Mannes Mose. Wie geht der vor? Dankeschön. Ganz anders, als wir Menschen es sonst machen würden. Was mich dabei interessiert, mit welch einer Haltung er dieses Problem anpackt. Und es ist nicht so, dass Mose sagt, so, jetzt kann uns keiner mehr helfen. Es hilft nur noch zu beten. Nein, er übernimmt die Verantwortung als der Führer und als Chef. Er bespricht diese Anliegen mit seinem Gott. Und aus dieser Unterhaltung geschieht was. Er beauftragt einen geeigneten Verteidigungstrupp von Josua angeführt. Und er sagt, ihr sollt kämpfen, aber ich übernehme eine andere Aufgabe. Ich werde dafür beten, dass ihr siegt. Er setzt sich auf einen Hügel und er betet. Und das ist für alle, die da gern schreiben wollen, der erste Punkt. Moses Zeichen des Gottvertrauens war der erhobene Arm mit dem Stab Gottes in der Hand. Mit demselben Stab demonstrierte Mose einst die Macht Gottes gegen den Pharao, als der Stab zur Schlange wurde. Das ist noch immer derselbe Stab, mit dem Mose im Auftrag Gottes den Weg durch das Rote Meer freimachte. Das ist noch immer der Stab, mit dem er auch das Trinkwasser aus dem Felsen fließen ließ. Und genau diesen Stab war jetzt beim Kampf von Weitem sichtbar. Und wir Menschen brauchen ja immer etwas, was wir anfassen können. Dieser Stab erinnerte an die Gegenwart Gottes jetzt bei dieser schwierigen Aufgabe. Und Mose schrie laut zu Gott. Wie beten wir? Ganz brav setzen wir uns in eine Reihe, falten die Hände und es kommt kein Laut raus. Israeliten beten anders. Bei denen heißt beten, laut schreien, damit Gott auch hört. Gut, das ist eine Gewohnheit. Gott hört auch stille Gebete. Und er hört auch verzweifelte Schreie. Er kennt uns besser als wir selbst. Und ehe ein stummer Schrei rauskommt, weiß er schon, was unser Herzen bewegt. Nur in diesem Fall bei Mose ist tatsächlich, er betet, er schreit zu Gott und es geschieht. Man muss sich tatsächlich wundern, wie Gruppendynamik funktioniert. In diesem Fall hat sie sehr gut funktioniert. Mit welch einem Geschrei und mit welcher Hingabe die Israeliten in den Kampf sich gestürzt haben, zeigt, dass sie die Überhand auf einmal gewinnen. Und nicht menschliche Stärke und nicht militärisches Geschick bringt hier den Sieg, sondern Gott allein ruft das herbei. Aus ganz einfacher Überzeugung. Er sagt, ich werde dich nicht verlassen. Ich habe das versprochen. Ich hatte das aber auch. Jetzt bist du am Zug, daran zu glauben. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Plötzlich hatte Mose, genauso wie auch uns es passieren kann, ein typisch menschliches Problem. Deswegen tanze ich hier auch etwas, weil mir die Knie wehtun. Mose tat nicht nur die Knie weh, ihm taten auch die Arme auf einmal weh. Die wurden nämlich immer länger und immer schwächer, Stunde um Stunde. Kann sein, dass auch die Stimme rau wurde, deswegen bräuchte er einen Schluck Wasser, nur das war gerade nicht da. Und dann legte er eine Gebetspause ein. Mit fatalen Folgen. Jetzt sind nämlich die Feinde viel besser organisiert, geschickter und gehen viel besser dran. Und Israel schaut zurück, der Stab Gottes ist verschwunden. Und der Mut sinkt. Und das wendet sich der Blatt. Also muss Mose wieder aufstehen und den Stab wieder hochheben und seine krächzende Stimme wieder erheben. Und nun werden Moses Freunde erfinderisch. Sie finden eine Lösung für das Ermüdungsproblem. Sie holten einen Stein als Sitzgelegenheit und setzten den alten Mose darauf. Und jetzt der zweite Punkt der Predigt. Mose braucht Unterstützer. Und darin liegt mehr Kraft. Die beiden Männer, Aaron und Hur, stützen nun rechts und links Moses beide Arme zum Himmel empor. So hatte der immer die gleiche bittende Stellung und bald waren die Amalekiter auch endgültig geschlagen. So weit, so gut. Was können wir für uns aus dieser Geschichte nehmen? Kommen wir doch mal kurz wieder zu unserem Eingangswort bei der Befragung auf der Fußgängerzone und dem jungen Mann, dem Mechaniker, der gesagt hat, beten? Wozu? Zurück. Und stellen fest, und das ist der dritte Punkt, beten ist eine schwere, beten ist eine sehr konzentrierte Arbeit und die beherrscht nur wenige Menschen. Aber die ist sehr siegreich. Gott will, dass du ihn in dein Leben mit einbeziehst. Dein Gebet soll kein bloßes Ritual sein. Nein, du sollst bewusst beten und dir über jedes Wort und seine Bedeutung im Klaren sein. Gott möchte, dass wir nicht nur das Schlechte in unserem Leben loswerden wollen, sondern dass wir ihm auch dankbar sind für das Gute und Schöne, was er uns zukommen lässt. Dazu muss man das sehen, merken und dann auch noch formulieren. Gott will mit dir durch die kleine und große Schlachten gehen. Auch wir Christen stehen in einem Kampf, in einem geistlichen Kampf. Und diesem Kampf müssen wir uns stellen, ob wir das wollen oder nicht. Und diesen Kampf kann mir und dir keiner nehmen. Und das Gebet spielt dabei eine ganz wichtige Rolle. Den Sieg schaffen wir nie und nimmer alleine. Da sind wir auf Jesus Christus, dem unserem Fürsprecher beim Vater, angewiesen. Gott wünscht sich, dass wir nicht aufgeben. Seien wir uns auch heute bewusst, dass es, genauso wie damals bei der Amalekiter, der Teufel auf uns ganz persönlich abgesehen hat. Er schaut nach jedem Einzelnen heute Morgen ganz persönlich an und knüpft sich den vor, auch hier in der Gemeinde. Er flüstert nicht nur Zweifel zu, die unseren Glauben und Beziehung in Frage stellen. Er schickt Zeitmangel, der uns die stille Stunden nehmen will, in der wir zur Ruhe kommen sollten, auch in Gottes Wort lesen und beten könnten. Er gibt uns auch eine weltliche Gesinnung, die uns andere Dinge wichtiger machen als die Sache Gottes selbst. Er ist der beste Ideengeber, wie wir das Gemeindeleben noch besser machen können, aber nur nicht im Sinne Gottes, nicht im Sinne Jesu Christi, so wie er es gedacht hat. Aber wie unterscheiden? Wie kann man das unterscheiden? Nur dann, wenn man tatsächlich Zeit nimmt. Mose, ehe er den Auftrag gegeben hat, hat sich Zeit genommen, um die Sache mit Gott zu besprechen. Der eigentliche Ideengeber ist nicht er selber, sondern der Schöpfer. Und aus der Zeit kommt, mit ihm kommt es auch raus. Wir kämpfen nicht alleine. Wenn wir müde, kraftlos werden, wenn es einfach nicht mehr geht, ist gut, wenn man andere Christen hat, mit denen man darüber beten kann, die fähig sind zu beten und mir helfen. Zusammen geht's leichter. Ich erinnere mich an einen guten Freund, der Anfang 90er Jahre ein großer Geschäftsmann war und große Geschäfte gemacht hatte. War erst in Russland, dann war er in Deutschland, dann ist er nach Amerika gezogen und hat uns besucht und erzählt, ihr könnt euch vorstellen, wie schwierig es ist, in diesem Segment Christ zu sein. Meine Firma ist fast pleite gewesen. Ich hatte genug Geld in Russland, aber das durfte nicht überwiesen werden, weil man hat einfach die Grenze geschlossen von Russland aus und mein Geld ist dort geblieben. Was tun? Mit solch einer Sache kann er sich auch nicht in eine Gemeinde wenden. Da gibt's zu viele Menschen, die damit nicht umgehen können. Aber er ist auf Beter angewiesen, die beten können und das auch vor dem Herrn tragen und dabei auch noch diskret sind. Und auf einmal ruft ihn eine Frau an und fragt, wie geht's dir eigentlich? Und da fing er an zu weinen und sagte, ich bin in ganz verzweifelter Lage und hat die Sache dann auch geschildert. Und dann sagt die Frau, ja, jetzt muss aber gebetet werden. Ich rufe meine Freunde an, mit denen wir zusammen beten und dann fangen wir an. War keine Woche vergangen, wurde das Dekret geändert, die Gelder freigegeben und er bekam seine 4 Millionen und konnte seine Mitarbeiter auszahlen. Und sagt mir, Johann, Allein würde ich verzweifeln, allein würde ich das nie schaffen. Ich bin angewiesen auf Menschen, die beten können und das auch noch bewusst tragen. Der Sieg ist dem versprochen, der dran bleibt. Und dazu sagt unser Herr in der Bibel immer wieder das bestimmte Worte, um uns zu ermutigen, das auch zu tun. Jesus Christus selber ermutigt uns immer wieder, indem er sagt, betet ohne Unterlass oder haltet an am Gebet. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet, oder wachet und betet, damit ihr nicht in Anfechtungen fallt. Was hilft die beste Reden, wenn man dem nicht folgt? Das sehen wir schon bei kleinen Kindern. Was hilft das beste Reden, wenn sie nicht hören wollen? Aber kommen wir wieder zurück zu unserer Frage. Beten, wozu? Das hat ganz bestimmte Gründe und Ziele dazu. Wir beten, damit wir Gott damit ehren, damit wir ihm dienen und dabei selbst von ihm beschenkt werden. Es geht nicht um uns und Selbstzweck, sondern es geht um Gott und sein Erscheinen in meinem Leben. Sei dir dabei bewusst, ohne die Hilfe Gottes bist du dem Teufel und seinen Raubrittern hilflos ausgeliefert. Du kannst dich auch nicht wehren. Ohne Gebet wird dein Glaube kaputt, deine Hoffnung, Freude und Liebe jämmerlich. Alle eigene Mühe ist vergeblich. Jeder Kampf ist schon verloren, wenn du Gott nicht um seine Hilfe, um den Sieg bittest. Wichtig ist es, nicht nur Form behalten, sondern Leben. Wir stehen vor Ostern. Ein schönes Osterei. Sehr schön gehäkelt. Kunstvoll. Aber darf ich euch verraten, dieses Ei ist tot. Da drin piepst nichts. Da ist kein Leben drin. Habt ihr mal eine Henne gemerkt, wenn sie Eier brütet und das Küken dort schon langsam die Schale durchpickt, es fängt an zu piepen und die Mutter antwortet auch. Da ist Leben drin und da kommt auch Leben raus. Hier kommt kein Leben raus. Deswegen Gottesdienstbesuch, um nur das Äußere zu pflegen, ist zu wenig. Leben schreit. Leben piepst. Leben zeigt, dass es lebt. Vielleicht bist du heute Morgen mutlos, verzagt. Dann darf ich mal ganz frech fragen, warum hast du mit dem Beten aufgehört? Warum hast du aufgehört? Es liegt in deiner eigenen Hand, ob du die Kraft und den Sieg Christi in deinem persönlichen Leben auch verwirklichst. Du bist der, der da packt. Kürzlich las ich den folgenden bei den Andachten, ja Gott, das ist eine App, ein Smartphone, über das Amen. Das hat mich sowas angesprochen. Am Ende unseres Gebetes sagen wir immer Amen. Und das heißt, so sei es. Doch das Ende eines Gebets ist immer ein Anfang. Anfang eines Traumes, eines Wunders oder einer Verheißung. Denn wenn unsere Gebete wir beenden, dann fängt Gottes Wirken erst richtig an. Nicht immer ist das Amen der Anfang von etwas Wunderbarem und doch hat das Ammen ein Potenzial, was Unglaubliches auslöst, wie im Himmel, in mir drin oder um mich herum. Nicht, weil wir es als Zauberspruch verstehen, sondern weil wir es Gott zutrauen, dass er nach unserem Gebet nicht untätig bleibt, sondern er da ganz aktiv mit eingreift. Das wünsche ich heute Morgen dir und mir, dass ein Amen nicht das Ende, sondern der Anfang ist. Amen.